Hallo zusammen, willkommen zum besten Podcast über die 80er Jahre und heute haben wir was ganz Spezielles für euch und zwar einen Live-Mitschnitt unseres ersten Live-Podcasts, den wir in der Kulturschau in Lemgrebe gemacht haben und ja, das ist sehr witzig gewesen, sehr interessant auch. Wir haben viel über die 80er Jahre geredet natürlich und ihr werdet da gleich mehr zu erfahren. Eine Info noch vorab. Das Ganze ging vor Ort über 2 Stunden. Wir haben da auch Live-Musik gespielt, Lesungen und uns eben über die schlimmsten und peinlichsten Dinge der 80er Jahre unterhalten. Und wir haben das für euch ein bisschen gekürzt. Die Musikstücke konnten wir leider aus GEMA-Gründen hier auch nicht reinbringen. Und eben, ihr hört jetzt quasi so eine Art Best-of davon. Die Tonqualität ist manchmal ein bisschen kritisch, aber ich denke, man kann alles verstehen. Ja, also viel Spaß damit.
Und hier sind sie, Purwin und Kova.
Das ist schön, dass man den ersten Applaus schon dafür bekommt, dass ein Video läuft. Astral. Also dann würde ich sagen, wir einigen uns darauf, dass wir uns gemeinsam einen schönen Film angucken und ihr dann zum Schluss klatscht. Dann sparen wir uns eine Menge Arbeit, oder?
Ja, finde ich auch. Wird jemand Vorschläge, was wir gucken können?
Ja, hier nackt und zerhackt. Die ganze Trilogie gucken wir uns an.
Ja, gut.
Das ist ein guter Film, also qualitativ jetzt.
Ich dachte, du hast ja den Titel jetzt gerade aus.
Nein, die gibt's wirklich.
Aha, okay. Gut.
Ich kenne auch schlimmere Filme, aber die sage ich nicht.
Zerhackt und nackt. Nee, was?
Ja, wie immer ist natürlich die Crowd ein bisschen gespannt, mit wem wir es hier zu tun haben. Ne? Bei Christian weiß ich, ich habe mit seinem Bewährungshelfer lange gesprochen über seine Zukunft. Damals, als er bei mir noch im Vertrieb gearbeitet hat, so haben wir uns nämlich kennengelernt. Natürlich in der Musikbranche. Wo sollte es auch anders sein? Wir suchten halt damals unerschrockene Außendienstmitarbeiter, die, wenn man sie vorne rausprügelt, hinten wieder reinkommen. Und er war einer derjenigen, die das geschafft haben, war der gute Mann hier. Und deshalb haben wir ihn dann auch am selben Abend des ersten Kennenlernens, des Vorstellungsgesprächs auch gleich eingestellt, um ihm auch danach seine Papiere abzunehmen. Die habe ich ihm erst letzte Woche wiedergegeben. Aber erzählt doch mal, ihr beiden, wie seid ihr überhaupt dazu gekommen, diese Disco 80 Podcast-Geschichte ins Leben zu rufen? Wen habt ihr vor dem Mikrofon gehabt schon alles? Und kann man davon leben? Wird man damit reich?
Ja, also für einen weißen Anzug hat es gereicht.
Aber nur für einen von uns.
Genau. Ich habe den auch zu meiner Konfirmation getragen. Nein, man wird nicht reich damit. Warum machen wir das? Ich frage mich das auch jedes Mal, wenn einer von uns beiden zu Hause sitzt und dann die Folge schneiden muss, was teilweise wirklich dann auch mal gerne 3 Tage dauert. Das ist eine Menge Arbeit, aber das macht auch wirklich Spaß. Sonst würden wir das auch nicht machen. Aber Kohle gibt's dafür nicht. Also die meisten Podcasts werden, glaube ich, bei Spotify heute gehört. Und wir haben auch wirklich gute Zahlen, aber wir sind fernab davon, leben zu können.
Also man könnte schon Geld damit verdienen, wenn wir Werbung schalten würden, aber nicht viel. Also nicht so viel, dass wir unsere Seele verkaufen würden dafür. Insofern machen wir das halt ohne Werbung.
Ihr selber seid ja augenscheinlich ja auch sozusagen geprägt von den 80ern, habt in den 80ern selber Live-Musik gemacht und nun macht ihr diesen Podcast, als ob das nicht genug wäre, Musik machen, Podcast machen, schreibt ihr auch Bücher.
Ja.
Wie viele Bücher habt ihr denn zusammen geschrieben?
3, die liegen hier auch. Das ist einmal Hommes Porno Popstar. Das ist ein Buch, das spielt tatsächlich auch über die 80er Jahre mit sehr vielen Referenzen. Das sind zum Beispiel die 10 schlechtesten Hits der 80er Jahre drin.
Hier steht auch kein Hit, 2 Musiker, 3 Probleme.
Genau.
Das sieht schon mal ganz gut an.
Genau. Sehr lustiger Roman, geht um 2 erfolglose Musiker, die innerhalb einer Woche einen Hit schreiben müssen, um nicht von den Hells Angels und der Deutschen Bank wahlweise umgebracht zu werden. Spielt auf Ibiza, wir waren auf Ibiza und haben aufgeschrieben, was da passiert ist.
Was hier ein bisschen fehlt, ist dieser Spiegel-Bestseller-Aufkleber
abgefallen. Der ist abgefallen, ja. Ja. Nee, da ja, war Frau im Spiegel, war das Frau im Spiegel.
Ja. Zweite ist Vegas Vidi Non Vici. Das spielt in Las Vegas. Wir sind dann nach Las Vegas gefahren. Und Christian hatte dort die Eingebung, er wäre der verstorbene Zwillingsbruder von Elvis Presley. Und nach dem Buch, weil das so erfolgreich war, hat der Verlag uns dann rausgeschmissen. Das erste war
noch. Ja, das lief richtig gut. Da.
Dann das dritte ist Tausche Ehe Minus gegen Freundschaft Plus. Das spielt in China. Wir waren in Hongkong gewesen dafür. Und noch vor Corona war das, wo wir dort waren. Und geht um zwei Männer, die auf einmal Frauen werden. Und dann, der ganze Roman ist quasi aus ihrer weiblichen Sicht geschrieben. Ja, die kämpfen halt so mit dem, womit Frauen in China zu tun haben.
Hier steht auch, alles in diesem Buch ist wirklich so passiert. Zu 110%. Also fast. Jedenfalls haben wir viel weniger gelogen als sonst.
Das ist eigentlich das Beeindruckendste in Hongkong war für mich der Automat mit gebrauchter Unterwäsche. Dort gibt es Automaten, an denen man sich gebrauchte Unterwäsche praktisch to go ziehen kann. Und ich habe ernsthaft mal eine Zeit lang überlegt, ob ich so einen Automaten in Dormedorf stellen soll. Ist mir aber nicht erlaubt worden. Komischerweise.
Kennst du dazu dieses Video aus den 90er Jahren? Da sieht man so einen fetten Sumo-Ringer in so einem Darmslip tanzen, in so einem Nachtclub an der Stange. Und der tanzt und schwitzt natürlich ganz doll, weil er mindestens 200 Kilo wiegt. Und dann kommt jemand mit so einer Grillzange und zieht ihm diesen Slip aus und packt den in so eine Klarsichtfolie und verschickt ihn mit so einem Herzchenaufkleber nach Deutschland. Wo dann ein freudiger mittelalter Mann im fünften Stock endlich dieses Paket aus dem Zoll holt und diesen original getragenen Slip hinnimmt. Und naja, den Rest könnt ihr euch denken. Fand ich jedenfalls herrlich. Und das war auch dann so ein Automat, wo man solche Dinge ziehen konnte.
Der Christian weiß auch gar nicht, dass wir nur wegen dem Automaten dahin gefahren sind, damit ich endlich mal mehr Unterhosen kaufen konnte.
Ja, zu eurem Podcast. Wie seid ihr denn dazu gekommen? Ich meine, das ist ja ein bisschen inflationär, heutzutage einen Podcast zu machen. 80er-Jahre-Podcast gibt's natürlich wie Sand am Meer. Ihr macht es noch ein bisschen anders, weil ihr holt immer so Originalmusiker aus der Zeit, Produzenten etc. vors Mikrofon. Wer war denn aus eurer Sicht der interessanteste Gesprächspartner?
Ich war am meisten beeindruckt von Bernhard Lloyd, von Alpha Will, der Keyboarder, weil das einer meiner absoluten Helden der Jugend war. Und er hatte mich kontaktiert, also mir eine Freundschaftsanfrage per Facebook geschickt. Und ich so, wie was? Du bist doch Bernhard Lloyd, der hat mit seinem echten Namen geschrieben. Und du übrigens, ich mache einen 80er-Jahre-Podcast, der ist Disco 80. Hast du vielleicht Lust mitzumachen? Und dann schreibt er mir und sagt, ja, deswegen habe ich dich ja als Freund hinzugefügt. Und ich denke so, super. Und eins muss ich noch hinzusagen, als wir angefangen haben vor 2,5 Jahren, da gab es genau 2 80er-Jahre-Podcasts in Deutschland. Und beide von Leuten, die gar nicht in den 80ern groß geworden sind, also nicht ihre Jugend in den 80ern verbracht haben. Und da haben wir gesagt, ja, das muss mal jemand machen, der wirklich die 80er Jahre erlebt hat. Und deswegen haben wir angefangen. Inzwischen macht jeder Radiosender auch einen 80er Jahre Podcast, aber eben, das ist uns egal.
Ja, also ich denke, wir haben damit begonnen, weil wenn man mal so im Leben schaut, was man kann und was man nicht kann, Das sollte man sowieso mal regelmäßig tun, finde ich so grundsätzlich. Bei mir ist mir dann auch einfach aufgefallen, dass ich nichts kann, aber ich war in den 80ern dabei und da dachte ich, ich wäre befähigt, einen Podcast zu machen. Dann haben wir da einfach mal losgelegt, total blauäugig eigentlich.
Aber du musst doch sagen, wen du am beeindruckendsten fandst. Ja.
Also mich hat am meisten Joachim Witt beeindruckt, der wirklich tolle Geschichten aus dem Nähkästchen geplaudert hat, unter anderem auch gesagt hat, dass er schon mehrmals für den Dschungel angefragt war und immer Nein gesagt hat, weil er irgendwie immer so eine Fragerunde dann gemacht hat und alle bekannten Freunde gefragt hat, meint ihr, das wäre gut für mich? Und die alle gesagt haben, auf keinen Fall. Und er ist ja dann tatsächlich irgendwann mal bei Promi Big Brother gelandet, dann irgendwie so ein schönes anderes Format für intelligente Menschen, die nachmittags zu Hause sind. Und hat da echt eine ganz gute Figur gemacht tatsächlich, aber zum Dschungel kam es dann auf jeden Fall nicht mehr. Aber Joachim würd ich sagen, ist mein...
Ja, war auch sehr gut, ja.
Nun habt ihr beide ja, bevor ihr sozusagen in die neuen Medien eingestiegen seid, auch eine halbwegs passable Karriere als Musiker hinter euch. Thomas, wie hieß denn deine Band, mit der du so deine Sturm- und Drangphase gemacht hast.
Ich habe damals angefangen in den 80ern mit der Band No Comment. Es gab diverse Bands mit dem Namen No Comment, was wir damals nicht wussten, weil es kein Internet gab. Aber eben wir waren die No Comment, die so Synthpop, härtere Elektro in Richtung IBM gemacht haben und haben da mehrere Platten veröffentlicht. Und auf der Plattenfirma, wo wir dann waren, war eben auch schon Christian und der Labelchef hat ihm quasi genötigt, dass wir bei ihm übernachten, als wir unsere erste Platte aufgenommen haben. Da, so haben wir uns kennengelernt. Und als dann die Bands auseinandergefallen sind, ja, haben wir gedacht, machen wir halt mal, ne, zu zweit Musik.
Ja, und deine Band?
Ja, also meine Tanzkapelle hieß Second Decay und tatsächlich habe ich in den 90er Jahren da auch mal ein paar Jahre von gelebt und wir sind zur Zeit der Wende sehr, sehr viel im Osten unterwegs gewesen, weil es ganz einfach so war, dass die meisten Menschen hatten nichts mit Synthie-Pop zu tun, aber die kannten Depeche Mode, weil es gab Amiga-Pressungen von Depeche Mode und deswegen war und ist heute noch im Osten wirklich Depeche Mode ein Riesenthema. Es gab sehr, sehr viele Depeche Mode-Partys und zu denen wurden wir dann immer eingeladen. Und meistens habe ich die dann eröffnet mit den Worten, hallo, guten Abend, wir sind nicht Depeche Mode.
Nun, hast du mir aber auch damals mal erzählt, das fand ich sehr, sehr kurios, dass ihr so berühmt in Mexiko wart. Und dass du mal einen Auftritt gemacht hast in Mexico City auf dem Dach eines Radiosenders. Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, natürlich kann mich, also fragmentarisch kann mich daran erinnern. In Mexiko, das war ein normales Wohnhaus und das war irgendwie in einer 12. oder 13. Etage. Das war eine normale Wohnung, wo die alle Wände rausgehauen haben. Und da war dieser Club. Und ich habe die ganze Zeit nur gedacht, ich glaube nicht, dass irgendein Statiker da jemals irgendwie sein Go zugegeben hat. Und es war proppevoll. Also es waren mehrere hundert Leute. Und die sind da wirklich total abgegangen. Die haben auch unsere ganzen, wir haben sehr, sehr viele deutschsprachige Sachen zu der Zeit gemacht und haben auch die deutschsprachigen Sachen dann mitgesungen. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woher das wohl kommt. Das hat sich dann hinterher erschlossen, als wir dann Autogramme gegeben haben und nur auf CDRs, also nur auf gebrannten CDs unterschrieben haben. Ich war tatsächlich auch mal 1995 vom Goethe-Institut 4 Wochen in Brasilien unterwegs und wir sind durch Brasilien getourt. Unter anderem haben wir da auf einem sehr, sehr großen Festival, das Rock Independent Festival, gespielt, auf einem Marktplatz. Wir sind da mit dem Bus hingefahren worden. Ich hab das nicht gesehen. Wir haben den Veranstaltungsort auch vorher nicht gesehen. Es wurde alles für uns aufgebaut. Wir sind ja sowieso eine Kassettenband, ne? Ein Mikro und ein Kabel für den Kassettenrekorder. Und ich habe die Location nicht gesehen und ich bin da rausgekommen und da waren wirklich circa 25.000, 30.000 Leute, die das total prima fanden, aber die fanden das auch nur prima, weil die alle total besoffen waren.
Ja, das klingt wirklich sehr abenteuerlich, was ihr durchgemacht habt. Dann die Schlussfrage. Ihr habt ja alle in der Branche Plattenverträge gehabt, Alben veröffentlicht. Was war denn euer schlimmster Beschiss durch eine Plattenfirma?
Oh, da weiß ich gar nicht, wo ich, also ich bin von allen Schallplattenfirmen beschissen worden. Da müsste ich jetzt eine ganze Latte aufzählen an Schallplattenfirmen. Aber unsere erste Schallplattenfirma war, glaube ich, also er war der dreisteste, glaube ich, ne? Also das, ja. Unsere Sachen liefen dann so 94, 95 auch wirklich in allen Clubs in Deutschland und wir hatten dann wirklich also so eine Art Club-Hit. Das Lied hieß I Hate Berlin und das lief wirklich in allen Läden und wenn du irgendwie ausgehst und du bist in anderen Städten, du gehst irgendwo in eine Disco und überall läuft deine eigene Musik und dein Schallplattenchef sagt dir, ja, also 1000 Stück haben wir jetzt weg. Ja, das deckt nicht mal meine Kosten. Ich muss selber zusehen, wie ich meine nächste Tankfüllung bezahle.
Und hat ständig neue Sachen, ne? Wie 5er BMW mit der Soundanlage.
Stimmt, ja, genau. Ne? Er hatte sich gerade einen neuen 5er BMW gekauft und machte sich Sorgen, wie er die nächste Tankfüllung bezahlt. Aber also ich habe bis heute keinen einzigen Pfennig bekommen. Ich weiß, dass wir, als wir zusammen in Brasilien waren und ich halt über mir auch ständig, wie auch heute eigentlich der Pleitegeier schwebte und ich musste mir in Brasilien von ihm 500 D-Mark leihen und diese 500 D-Mark hat er dann noch quer verrechnet. Die musste ich ihm tatsächlich zurückzahlen. Ich habe ein Schreiben vom Anwalt bekommen, dass er das wiederhaben will. Ja, also wir sind immer beschissen worden eigentlich.
So auch heute Abend von mir. Die Rechnung kommt später. Das Kleingedruckte habt ihr jetzt zum Glück nicht gelesen. Knebelvertrag. Und dann werde ich mal gucken, was noch so an kleinen Urheberrechtsverletzungen von euch begangen wird. Ne? Also ich wünsche uns allen und auch euch viel Spaß. Ich ziehe mich jetzt zurück und trinke Bier und viel Spaß.
Den 20 von gestern, den ich dir geliehen habe, den verrechnest du auch. Ne? Disco Party. Wie machen wir jetzt weiter hier? Wollen wir erstmal Fernsehen schauen gemeinsam? Oder?
Ja, wir sagen erstmal, worum es geht. Ne? Also wer das noch nicht gemerkt hat, wir nehmen heute live auf. Und vielleicht habt ihr in der Ankündigung auch gesehen, Purwin und Kova plus Special Guest. Und jetzt haben sich viele Leute wahrscheinlich gefragt, wer ist der Special Guest? Ich kann es auflösen, der seid ihr. Und zwar ist es so, wir machen heute einen 80er-Jahre-Podcast mit euch über die schlimmsten, peinlichsten, hässlichsten, verrücktesten, blödesten Dinge aus den 80er-Jahren. Und ihr dürft gerne da auch mit beitragen und sagen, was ihr so verrückt in den 80ern gefunden habt. Ich merke, die Begeisterung ist riesig.
Ja, man kann sich kaum halten.
Genau. Deswegen haben wir,
hört auf jetzt!
Genau, deswegen haben wir Anschauungsmaterial auch mitgebracht, damit wir so ein bisschen ins Thema reinkommen.
Mein Name, mein Name. 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 Mein Name,
was tun mir die jungen Menschen leid, die das nicht erleben durften? Ehrlich, das ist so wirklich groß. Ich weiß nicht, welche Drogen die da genommen haben, aber das ist großartig.
Wobei das ja ein Lied aus den 60ern ist, ne?
Wie, in den 60ern gab es schon Drogen? Und woher weißt du das?
Der Sänger ist witzigerweise der Pfeiffer aus Ennio Morricone Spaghetti Western.
Das ist nicht wahr.
Doch. Alessandro Alessandroni.
Nee.
Diese, er sollte einen Podcast machen über Musik.
Ja, auf jeden Fall. Komm, lass es die Scheiße hier sein, lass, wir gehen nach Hause. Nee, ernsthaft?
Ja, und dieses Lied wurde zuerst in einem schwedischen Erotikfilm 1977.
Ach, deswegen kenne ich das auch nicht. Deswegen kenne ich das nicht. Ich habe niemals schwedische Erotikfilme geguckt. Also außer Nackt und Zerhackt, der war mit Untertitel.
Du hast ja so dänische Western geguckt.
Ich habe dänische Western geguckt, richtig, richtig. Wo 3 Stunden lang nichts passierte.
Kennen Sie die Shampoos, die Ihr Haar wieder aufleben lassen? Ja, hat sie.
Schönes Haar ist dir gegeben.
Das ist so ein Megasong, oder? Also bei dem Scheiß, der in den 80er Jahren in den Charts war, frage ich mich ernsthaft, warum das nicht da drin war. Das wäre ein Top-10-Hit geworden. Ich weiß nicht, wer das komponiert hat, dann müsst ihr den Dirk gleich mal fragen. Aber, Hammer. Ach, Mensch. Oder das hat so eine erotische Komponente, finde ich. Ach, hör auf. Nein. 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 Das ist nicht von ABBA. Dann wär's ja in den Charts gewesen.
Ja, war's ja auch viel früher.
Ja, hast du da Gart gesehen?
Das ist wie, ich will so bleiben, wie ich bin, du darfst.
Ne? Ist auch von ABBA.
Nein, das ist von Ryan Paris. Dolce Vita.
Ach ja, stimmt. Das hat er auch im Podcast erzählt.
Ja, genau.
Ja. Ja, weißt du, dass das glücklichste Tier auf der Welt ein Goldfisch ist? Weil er nach 30 Sekunden alles vergessen hat.
Ja. So, dann kommen wir mal zu unserem Thema. Fällt einem jetzt spontan hier so eine richtig peinliche Gegenstand aus den 80ern ein? Irgendwas, wo er gesagt hat, mein Gott, wie schlimm. Ist das oder eine Person?
Dauerwelle,
genau. Ja. Ich finde, Dauerwelle bei Frauen war echt ein Problem.
Mini-Pli.
Fokuhila, ne? Ist ja Fokuhila Oliba.
Was ist
Kennt das? Ihr das nicht? Fokuhila ist nee. Fokuhila. Vorne hin kurz lang. Oliba, Oberlippenbart. Ne? Also das ist die Kombination gewesen. Fukuhila Oliba, das war mein persönlicher Horror. Hatte ich nie, zum Glück. Da hatte ich noch Haare. Und im Ausland nennt man die nur die Bundesliga-Frisur.
Großartig, ja, großartig. Aber Dauerwelle war wirklich ein Problem, oder?
Ja. Ja, also war schlimm.
Es sah auch immer scheiße aus. Egal, was du gemacht hast, es sah immer scheiße aus. Fand ich.
Aber die Friseure machen es viel nicht.
Ja, weil es teuer war. Und weil du dann da mindestens 3 Stunden abhängen musstest beim Friseur, um das umzusetzen, das Thema. Eieiei.
Schulterpolster.
Ja. Ja. Ah. Ganz, 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 ganz großes Thema. Hochgekrempelt. Stimmt. Und dann Schulter. Du hast bestimmt auch Schulterpolster gehabt, Hans, oder?
Ja, ja. Ja. Weiße Anzüge, ne? Ja,
ja, weiße Anzüge. Miami Vice, genau. Ja. Sonny Crockett und Ricardo Tubbs. Das war auch wirklich so eine Dauerwerbung für Schulterpolster, diese Sendung, ne? Boah, die hatten auch immer schreckliche Sachen an. Was ist eigentlich aus dem geworden? Der hat irgendwann mal angefangen, Musik zu machen
auch. Ja, der war ja auch, haben wir ja in unseren 80er-Jahre-Charts ausgiebig gewürdigt, ja. Wie schlimm das war. Und der hat dann nochmal seine Schauspielkarriere irgendwann wieder relaunched. Da war er dann nochmal, aber das ist auch schon wieder lange her.
Ach, der war bei Quentin Tarantino war er irgendwann mal, glaube ich, auch, ne? In irgendeinem Tarantino-Film ist er wieder aufgelaufen. Da haben sie ihn irgendwie wieder ausgebuddelt.
Ja, und bei dir, was war dein Schlimmstes?
Mein Schlimmstes?
Ja.
Monchichi. Ich habe das auch. Da gab es auch eine Imitation von. Also so ein Aldi-Monchichi. Ich weiß gar nicht, wo es ging. Aber ich fand die gruselig eigentlich. Also ich hatte Angst vor denen.
Wir haben Klamotten für die gehäkelt.
Du warst das?
Ja.
Okay. Ihr habt die wirklich selbst gehäkelt?
Mhm, meine Oma hat es mir gezeigt. Wir haben schöne Klamotten für die gehäkelt. Ich fand die super.
Und das lief gut, das Geschäft?
Ja.
Aber jetzt nicht mehr so, ne? Seit wann bist du auf Stütze? Wofür könnte man denn heute was häkeln?
Ja, Barbie-Puppen natürlich.
Für Barbie-Puppen gibt es noch. Ja, ja. Ne? Also ich hatte damals, da kommen wir auch gleich noch zu, ich hatte nur Playmobil. Und das, ich stelle mir das unwahrscheinlich schwer, für Playmobil irgendwie, für die Playmobil-Frau so einen Stringtanger anzufertigen. oder Strapse oder so. Das stelle ich mir einfach total schwer vor. Oder auch für ihn, so ein sitzendes Jackett. Also ich habe die Playmobil habe ich geliebt, fand ich wirklich total toll. Aber was mir immer total auf den Sack ging, war diese scheiß Frisur, die hatten. Ich weiß auch nicht, wer diese Frisur da geschnitten hat irgendwie. Aber die war total peinlich, die Frisur. Und du konntest auch die Haare abnehmen und andersrum draufsetzen. Das sah dann total beknackt aus. Die Mini-Pli hat ja, glaube ich, so ihren Siegeszug in dem deutschen Pornofilm begonnen. Ich glaube, da hatten die alle Mini-Pli. Habe ich gehört. Vor allen Dingen in den schwedischen Erotikfilmen.
Wahrscheinlich. Noch jemand, was im Angebot, was total furchtbar schlimm in den 80ern war.
Karotten-Jeans, war das da nicht?
Oh ja. Oh, ja.
Moonwash-Jeans, ne?
Ja.
Das war auch noch ganz schlimm.
Die, wo man vom Kleiderschrank aus reinspringen musste.
Ja.
Vanilla-Jeans waren auch, die waren dann allerdings schon ein bisschen legerer, will ich mal sagen. Und die hatten so Taschen, wo man dann irgendwie immer Ärger bekommen hat, wenn Mutter die gewaschen hat und da war immer noch irgendwie was drin. Also.
Die Popper. Nicht zu vergessen, die Popper.
Ja, die Popper an sich, oder wie?
Die Popper an sich mit ihren komischen Polundern und diesen schräg gesägten Frisuren.
So eine hatte ich auch. Also ich war mehr so auf der aus dieser Fraktion. Ich hatte aber keinen hier. Heißt das eigentlich Polunder?
Ja.
Was für ein beschissenes Wort. Die waren meistens auch kariert, ne? Aber nur vorne und hinten dann Uni. Das
ist beschissen, Pullunder, es soll englisch sein, genau, aber man kennt in England natürlich keinen Pullunder.
Ne? Also
nee, mal, die haben halt den, damit es cooler ist, haben die damals den schon englische Begriffe gegeben.
Was total unsinnig ist, weil jeder weiß, dass Engländer nur Fußballtrikots tragen.
Ich habe gedacht, wir fangen mal an jetzt im zweiten Teil, indem jemand von euch eine Zahl zwischen 1 und 340 sagt. 29. Dann lesen wir mal die Seite 29 in diesem schönen Buch Pommes, Porno, Popstar. Das ist ein Buch, was wir geschrieben haben und spielt eben in Ibiza. Und wir beiden sind die Hauptpersonen. Das ist, sag ich mal, so ein Gonzo-Roman.
Bitte, was für ein Roman?
Ja, Gonzo-Journalismus. Also wie Fear and Loathing in Las Vegas. Ah. Also die Hälfte ist erfunden und die Hälfte ist wahr. Man weiß aber nicht, welche Hälfte erfunden ist und welche wahr
ist. Bis heute nicht.
Genau. Ja, wir wissen schon, wir waren ja extra in Ibiza und haben dann erzählt, was da passiert. Also es ist eine Geschichte und da sind aber auch so kleine Exkurse drin über die 80er Jahre und über andere Zeiten, vor allen Dingen über Musik. Und ich habe jetzt hier zufällig aufgeschlagen, eine ganz Seite, genau, in der es jetzt auch gleich so ein Exkurs kommt. Unwillkürlich wechselte ich in Schnappatmung. Bist du wahnsinnig, sagte ich. 200.000 Euro, also es geht um einen Vorschuss, den wir bekommen sollten. 200.000 Euro für einen Hit, den wir schreiben wollten, aber nicht hatten. Weil den musste er haben, er war mit 200.000 Euro verschuldet. Und dann ist der Einschub von ihm. Wem das zu viel erscheint, 200.000 Euro Vorschuss. Hier ein kurzer Exkurs über die 10 teuersten Plattenverträge der Musikgeschichte. Erstens Michael Jackson 2010, Sony 250 Millionen Dollar. Zweitens, U2 1993, Polydor 195 Millionen Dollar. Drittens, Bruce Springsteen 2005, Columbia 170 Millionen. Viertens, Madonna 2007, Live Nation 150 Millionen. Und das kann man abkürzen bis auf Platz 10. Mariah Carey 2002, Virgin minus 28 Millionen Dollar. Genau, richtig gelesen. Mariah Carey bekam 28 Millionen US-Dollar dafür bezahlt, dass sie keine Platte mit Virgin mehr veröffentlicht hat. Und die Firma unverzüglich verließ. Ja. Also ich hätte da auch noch Geld für bezahlt, dass sie das nicht mehr macht, ja. Dass sie raus ist aus dem Vertrag, ja.
Das Geld ging direkt von meinem Konto. Auf Mariahs Konto, weil ich einfach der Welt ersparen wollte, dass da noch eine Schallplatte erscheint. Ja. Krass, oder?
Ja, so geht jetzt hier weiter. Weißt du, warum es bisher mit den Major Companies und uns, also die großen Plattenfirmen, ne, nicht geklappt hat, fragte Christian, weil wir nicht dreist genug waren. Wir sind aufgetreten wie Anfänger. Wenn wir nur unverschämt genug sind, dann glauben die, wir wissen, was wir wert sind und machen den Deal mit uns, also diese 200.000. Genau, und dann erzählt Christian, erklärt dann, eine Major Company ist ein weltweit operierender Musikkonzern, der alleine durch seine Vertriebs- und Marketingmacht selbst den größten Müll oder eben 5 Kilogramm Hackfleisch zu einem Hit machen kann. 5 Kilogramm Hackfleisch bezieht sich auf wen? Wer weiß das? Zitat auf der ersten Seite. Ich würde selbst 5 Kilogramm Hackfleisch in die Charts bringen. Dieter Bohlen. Ja. Genau. Gleichzeitig scheitern Major Companies regelmäßig daran, ambitionierte Musik erfolgreich zu verkaufen. Was erklärt, warum sie sich lieber dem nächsten musikalischen Hype zuwenden, um ihn zu vermarkten, anstatt auf echte Künstler zu setzen. Da wir weder ambitioniert noch echte Künstler waren, schien uns die Voraussetzung für uns also perfekt. Ja, das ist der Teil zu Pommes, Porno, Popstar. Kann man später wie alle anderen Sachen von uns käuflich erwerben. Wir signieren auch, sofern wir das Schreiben noch nicht verlernt haben. Ne?
Ja. 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 Ja, würde ich machen, kosten Fünfer. Oder?
Ja. Ja, bei dir, ja. Ich signiere umsonst.
Ja?
Ja, mit persönlicher Widmung.
Jetzt willst du aber als Sympath hier heute rausgehen.
Ja, natürlich, ja. So bin ich eben.
Bist du auf der Suche nach Freunden, oder?
Ja, ich habe ja auch keine Freunde, so wie du. Wir haben ja nur eine Zweckehe, ne?
Ja, richtig, genau. Ich finde den eigentlich doof, den Thomas. Ne? Der ist mir hier über die Agentur für Arbeit ist er mir vermittelt worden. Mhm. Und die haben gesagt, wenn ich das nicht mit dir mache, kriege ich keine Stütze mehr. Also ich wäre dann quasi 3 Monate mittellos. Also für mich würde sich jetzt nichts ändern. Aber ja, aber so haben wir damals zueinander gefunden.
Ja, bei mir war das eben auch so.
Ja?
Ja, klar. Wenn ich
ich wusste nicht, dass ich im Register in Mannheim, im Jobcenter Mannheim, haben die meine Adresse?
Ja, das ist ja das perfekte System. Du nimmst 2 Arbeitslose, beschäftigst sie miteinander und dann sind die weg vom Arbeitsmarkt. Verstehst du?
Ja.
Ja.
Ja, das hat,
dann sind sie beschäftigt.
Ja, das hat ja auch schon oft funktioniert. Genau, ja. Dieter Bohlen, ja. Thomas Anders.
Ja.
Ne? Die hätten auch nie zusammengefunden sonst.
Ja, wäre Welt ein Stückchen besser.
Findest du?
Ja, ohne Dieter Bohlen und Thomas Anders?
Also mir ja. ist mir definitiv zu nah, also jetzt von hier. Ja, ich hab immer Schiss, dass Dieter Bohlen irgendwann mal zum Konzert von uns kommt.
Ja, soll er machen. Ich habe kein Problem, ihm meine Meinung zu seiner Musik zu sagen. Ich finde ihn als Typ gar nicht so schlimm. Also als Typ, ich glaube, der ist gar nicht so doof.
Das ist bei mir genau umgekehrt.
Aber die Musik, finde ich, ist schlimm. Also das ist... Also nur Stock Aitken Waterman, die waren noch schlimmer. Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Das war das Schlimmste, was die 80er
vorgebracht hat. Ich habe vorgestern eine Fernsehserie geguckt, deren Namen ich jetzt nicht verraten möchte. Aber auf jeden Fall ging es da um einen Hit von Rick Astley. Forever Together. Together,
ja. Ja. Das Lied über siamesische Zwillinge, ja.
Ja, so weit, so gut. Und seit zwei Tagen verfolgt mich dieses Lied. Immer wenn ich auf dem Klo bin oder irgendwo, ich krieg das nicht mehr auf den
Kopf. Wieso, hast du einen Darmverschluss wegen Together Forever? Oder?
Nee.
Aber wusste die eigentlich, was passiert, wenn man eine Rick Astley-Platte, eine LP, Longplay, die auf 33 lief, auf 45 abspielt?
Nein. Nee.
Dann hat man Kylie Minogue. Wir haben im Studio, das wurde so kolportiert, waren ja die gleichen Produzenten, die gleichen Songwriter, die haben Astley den Scheiß singen lassen, haben es gepitcht und hatten dann gesagt, das ist Kylie. Die haben wir jetzt designt. Weil die sah hübsch aus, konnte am Anfang nicht singen, also hat sie das in Rick singen lassen, auf 45 hochgepitcht. Bumm. Nimm die eine 45er, Kylie Minogue, spielt sie auf 33 ab und die hörst du, Rick Astley.
Nicht zu fassen. Glaubst du wirklich, dass das so ist?
Ausgebildeter Schallplattenfachverkäufer, haben wir ausprobiert, ist so.
Großartig.
Also wenn ich mal wieder auf einer Schallplattenbörse bin, dann werde ich mir eine Rick Astley, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, mir die zu kaufen. Das ist ja ich habe so einen Widerstand, Dinge Geld auszugeben, die ich scheiße finde. Aber
Perücke, Tarnung.
Ja, nee, ich lasse sie kaufen.
Über einen Strohmann.
Ja,
und dann. Erst über einen Strohmann an eine
Rick Astley. Ich muss ja eine Kylie Minogue. Das geht, Kylie Minogue, die war, fand ich auch damals schlimm, inzwischen nicht mehr. Inzwischen ist sie eigentlich ganz cool, aber damals.
Wer, Kylie?
Ja.
Ja, hallo? Kylie? Wir reden hier über Kylie.
Ja, damals war die auch schlimm, fand ich.
Das tut überhaupt nichts zur Sache.
Ja.
Nein, aber ist doch Kylie.
Ja, also ich habe damals bei Kylie an Otto gedacht, an seinen Axel Seife. Die ist Kylie.
Ach so, ich dachte, Kylie hätte Achselhaare.
Nein, das war die Kylie-Seife. Das war für mich Kylie
Minogue. Ach ja, stimmt.
Genau, das war Kylie.
Aha.
Genau, das war auch er mit schönes Haar ist dir gegeben, lass es kleben mit Quark. Ja, das war.
Ja, das stimmt.
Genau, ja.
Sollen wir nicht jetzt schon mal die Frage nach den schlimmsten Hits?
Hits der 80er?
Ja, weil ich bin gerade so im...
Du bist gerade, ja, dann sag mal.
Mein schlimmsten
Hit? Dein schlimmster Hit der 80er.
Oh, das ist relativ einfach eigentlich, weil es ist.
Ich weiß es,
ja. Es kann nur eingeben. Es kann nur eingeben. Opus, Life is Life.
Ja.
Das ist wirklich, also, um es auf den Punkt zu bringen, ein Verbrechen an der Menschheit ist das. Und jedes Mal, wenn ich dieses Lied höre, habe ich körperliche Schmerzen. Und das ist auch so ein Bauerntrottel-Spacko-Lied. Ich sehe immer vor meinem geistigen Auge irgendwie 5000 Spacko-Bauern irgendwie rumhüpfen, sich in den Armen liegen und sich gegenseitig zum Schluss des Abends Bierflaschen über den Kopf hauen. Ganz schlimm, ja.
Ja. Wer möchte noch seinen schlimmsten Hit, nee, auf keinen Fall. Den schlimmsten Hit
kann ich nicht. Kann ich
80er
nicht.
Auf von sich geben.
Sherry Lady.
Ja, Sherry Lady auch, ist in meiner Top 10 auch drin, ja.
Obwohl bei Sherry Lady muss ich sagen, es gibt ja viele Sherry Lady. Also im Prinzip, es gab ja nur ein Lied. Also Modern Talking hat ein Lied gemacht und hat das in mehreren Variationen dann veröffentlicht. Und Sherry Lady ist wirklich der Gipfel der Unverschämtheit, finde ich. Weil hier ist nicht nur das Lied scheiße, sondern der Text ist auch noch scheiße. Ja. Was haben die sich gedacht
die dabei? Die haben an Moncherie gedacht, aber das ließ so schlecht singen. Moncherie, Moncherie, das ging nicht.
Ja, wahrscheinlich. Und dann haben die, ja, wahrscheinlich. Ja.
Aber oder an Moncherie.
Moncherie.
Ging auch nicht. Ja.
Fancy.
Ah, nein.
Nein.
Oh, fancy.
Nein.
Slice me nice.
Das ist immer ein kleiner Fancy. Ja. Oh. Speziell was? Also Fancy grundsätzlich oder?
Ihr habt das verdrängt.
Okay.
Nee, ich habe sogar Slice Me Nice mal gecovert mit dieser Band hier. Ja. Ja. Divine, ja, aber die war ja schon wieder cool. Das war, Divine war ja schon, das war ja zeitgemäß. Die wäre heute ein Megastar.
Shoot to Shut, ne?
Vamos a la Playa, fand ich auch cool. Der geht um Atomkrieg, ne? Vamos a la Playa.
Tatsächlich, Thomas, das weiß auch niemand, ne?
Ja.
Also war mir tatsächlich auch nicht bekannt.
Ja.
Dass es um Atomkrieg geht.
Damals fand ich auch Italo Disco total peinlich und habe das nur heimlich gehört. So, aber inzwischen finde ich es eigentlich, eben schlimmere Sachen. Da habe ich schon heimlich Dolce Vita gehört.
Tatsächlich war Ryan Paris bei uns auch im Podcast und Ryan Paris selber lebt mittlerweile in Mainz und so eine Art.
So deutsch wie der. Wie der, das ist nicht mein Auto. Italiener, so.
Ja, ne? Genau, Von Nescafé, ich habe gar kein Auto.
Genau, ich habe gar
kein Auto. Er hat eine sehr sexy Stimme, finde ich grundsätzlich. Ja. Und er hatte auch sehr lustige Sachen zu erzählen. Tatsächlich ist er auch jemand von, Überraschung, der von seiner Schallplattenfirma nicht wirklich viel Geld bekommen hat. Es gibt ja auch keinen anderen Grund auf der Welt, warum man in Mainz sein sollte, wenn man genug Geld hat. Aber er hat noch eine zweite Residenz irgendwo in Italien, ne?
Er hat dann später.
Ja, wahrscheinlich wohnt seine Mutter da. Der hat dann noch Kinderzimmer, oder was?
Ja, der hat dann halt mit diesem 80er Revival ist er dann wieder, da konnte er dann Geld verdienen. Aber für Deutsche Vita hat er quasi nichts gesehen. Ja, er hatte ja weder Musik geschrieben, das hat der Produzent von Gazebo geschrieben und den Text hatte Gazebo geschrieben und dann war er halt nur der Performer und hat halt nichts gekriegt. Ja.
Aber
ein euch jetzt richtig. Sabrina.
Da triffst du einen ganz wunden Punkt bei ihm.
Nee, ich fand den damals schon nicht so toll. Sabrina war ja das erste Nipplegate in dem Video, wo dann ihre Brustwarze rausgeguckt hat. Deswegen war der Song so erfolgreich. Ansonsten war da nicht viel. Ja, den fand ich auch nicht so. Nicht so mal, das ist nicht so ganz mein Ding,
Reden wir von Boys.
Ja, wir reden von Boys, ja.
Ich habe ja schon überlegt, im Schattenland so ein Genre aufzumachen, das hieß Euterpop.
Euterpop.
Das wäre auch heute sehr erfolgreich, glaube ich.
Noch jemanden, den schlimmsten Hit der 80er?
Da.
Fandst du schlimm?
Ich fand's damals, als rauskam, furchtbar. Und dann später habe ich verstanden, was sie damit, also das Konzept verstanden vom Dadaismus und diese, später fand ich Trio dann richtig cool. Ich war, glaube ich, der Einzige, der 3 gegen 3 gesehen hat, diesen ins Kino gegangen bis jedenfalls war ich damals alleine im Kino gesessen. Schade eigentlich. Die hätten wirklich eine Weltkarriere machen können, aus meiner Sicht, mit diesem Minimalismus, mit dieser Art, die sie hatten.
Ich kann das durchaus nachvollziehen, dass man dieses Lied total scheiße finden kann, weil es ja auch, soweit ich mich erinnern kann, es gab ja keine griechische Pommesbude, wo das nicht lief. Ne? Ja. Also du konntest hinkommen, wo du wolltest. Überall lief irgendwie da. Und im Radio lief auch da. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man das Lied scheiße gefunden haben kann. Also ich fand's cool. Ich fand Trio cool, weil ich fand auch Stefan Remmler cool.
Noch ein schlimmster Hit aus den 80ern.
Ja, nur zutraut euch.
Was ist denn mit Samantha Fox? Die fand ich auch furchtbar.
Ja, Touch Me.
Ja, das ist.
Kann ich aus weiblicher Sicht gut verstehen.
Ja, aber das steht in seinem Regal auch unter Euterpop. Ne?
Ja, natürlich. Ich hatte damals ein Poster von ihr in meiner Mansarde hängen. Also es gab mehrere Poster von verschiedenen Bands, aber ich hatte auch eins von ihr. Und ich frage mich, ob es jemals einen Bravo Starschnitt von ihr gab. Das weiß ich nicht. Wir haben demnächst den ehemaligen Bravo Chefredakteur da. Das können wir ihn fragen dann.
Ja, aber also ist mir nicht bekannt. Ich hatte einen Bravo Starschnitt von Adam Ant.
Ja.
Zu der Zeit Prince Charming.
Ja.
Und das war richtig cool. Ja. Und ich hatte ein paar Jahre vorher einen Kiss Starschnitt. Ja. Mega. Starschnitt war sowieso eine total geile Erfindung. Ja. Warum gibt's das heute nicht mehr? Hammer.
Ja, mein schlimmster Hit der 80er Jahre war, da werde ich mich jetzt auch unbeliebt machen, weil die Band recht anerkannt war, aber ich fand diesen Song und die Band Level 42, Lessons in Love, das fand ich so schlimm. Dieser Keyboarder mit seinem, also ich weiß nicht, ob es damals schon Ecstasy gab, aber das war schlimm. Und der lief ja auch überall rauf und runter. Das, die ganze Stilistik, die ganze Art des Aufsehens, aber alles schlimm für mich.
So, das war auch schon der Mitschnitt von unserem ersten Live-Auftritt mit dem Podcast Disco 80. Wenn ihr fandet, das war schön, euch würde ich auch gerne mal sehen, sagt uns einfach Bescheid. Wenn ihr uns sagen wollt, was ihr auch besonders schlimm in den 80er waren, dann auch. Also, das war's von uns. Viel Spaß noch. Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.